Vielen Dank, auch wunderbares Material. Ich habe nur zwei Zweifel. Und zwar zum einen einen Ideologieverdacht gegenüber Medien. Ich finde, das wird mitunter übertrieben. Aus der Transparenz, aus der Unsichtbarmachung des Mediums kann man nicht, meine ich, kann man nicht generell auf eine dahinterstehende Intentionalität schließen. Dass Medien im Gebrauch verschwinden, ist nicht ausschließlich, kann als Strategie benutzt werden, ist es aber nicht grundständig. Denn es ist, also ich würde dafür plädieren zu sagen, dass die Grundunterscheidung von, also das kann man zurückführen auf so Unterscheidung wie Figur und Grund. Ne? Also eine grundsätzliche Unterscheidung, etwas in den Vordergrund zu schieben, um das als solches zu fokussieren, das ist eine Grundbedingung der Wahrnehmung, wo ich nicht weiß, ob man das ideologisch besetzen kann. Also um etwas zu lesen, muss ich von der reinen Sichtbarkeit der Schrift irgendwie abstrahieren, um zu der Bedeutung durchzukommen. Gut, Schrift ist nun schon sehr elaboriert, aber wenn ich ein Bild sehe, also wenn ich kein Tier bin, sondern ein Mensch, und ich sehe mir ein Bild an und nehme es als Bild wahr, muss ich bestimmte Objekte gegenüber anderen präferieren. Ich muss Figur und Hintergrund unterscheiden können. Ich finde, das kann man nicht als ideologisch bezeichnen. Das ist eine grundständige Eigenschaft der Wahrnehmungswelt, ohne die wir nicht wahrnehmen können. Natürlich in einem zweiten Schritt, dass das weitlich ausgenutzt wird, ist keine Frage. Das spielt natürlich jede Art von Missbrauch in die Hände wie nur was. Aber ich finde, es führt zu weit, eine grundständige Kritik dazu führen. Nicht alles ist da dispositiv. Zum Zweiten, auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man diesen Ideologieverdacht führt, sind dann diese Mordgeschichten nicht einfach viel zu harmlos als Modifikation? Also ist das nicht genau, wie du gesagt hast, innerhalb des Diskurses nicht vollkommen diskursdienlich? Also perpetuiert nicht dieses ständige Arbeiten innerhalb des Confinements von dem Rahmen. Diese Mods basieren ja, soweit ich das zumindest weiß, nicht aus originären Programmierleistungen, sondern aus Anwendungen von Tools, die ihrerseits vom Entwickler herausgegeben werden, um im Gegenteil, nicht um irgendwie subversive Aktionen zu starten, sondern im Gegenteil, um die Langlebigkeit des Spiels durch die Community noch zu befördern, was die Popularität des Spiels fragt, was Geld in die Kassen. Also man könnte sagen, es ist eben noch eine ganz perfide Perpetuierung der kommerziellen, also könnte man doch auch sagen, oder?
Ja. Das nur so als entstand als 99 Linux, den Ars Electronica, den goldenen, wer heißt das bei Ars Electronica, der goldene Preis, auf jeden Fall den Preis als Ars Electronica gewonnen hat. Damals hat der Armin Medosch sich furchtbar darüber aufgeregt, der hat für die Telepolis geschrieben und hat gesagt, dass es eine vollständige Kapitulation der Kunst an die Technik sei, und im gleichen Atemzug wurde halt auch Linux vorgeworfen, die würde im Grunde auch diese neoliberale Ideologie, diese kalifornische Ideologie bedienen, dass man einfach gar nicht mehr trennt zwischen Freizeit und dem Beruf, dass man irgendwie ganz viel produziert auf so einer freiwilligen Basis und das einfach in dieses System einschleust. Dass im Grunde, wie hieß es denn damals auch, in Linux eine schön aussehende Technologie des Neoliberalismus. Und natürlich ist es dann auch so, dass dann die großen Firmen später eingestiegen sind. Microsoft hat immer dagegen gekämpft und das tun sie fast nach wie vor. Die haben inzwischen auch so ein Open Source Lab eingerichtet. So ein bisschen mitspielen wollte man schon, aber da gibt es IBM und da gibt es Intel, da gibt es AMD, da gibt es viele große namhafte Softwarekonzerne, Hardwarekonzerne, die sich dann Open Source zunutze machen. Google auf jeden Fall. Das finde ich an Google auch mal sehr, ich wollte gerade sagen spannend, aber fast schon ein bisschen problematisch. Dass die vergeben zum Beispiel solche Open-Source-Stipendien und dann können Leute einfach dann sich 4 Wochen hinsetzen und dann anwenden und Software programmieren, die dann von Google wieder eingesetzt wird, um Microsoft und Apple wieder zu ringen. These wäre allerdings, dass über diese Produktivität, über dieses Produzieren eine Art Commons entsteht, eine Art Fundus an Produkten, an Software, an Spielen, die sich eben, dieser Marktlogik entziehen, weil sie eben dann nicht mehr unterscheiden können zwischen Produzent und Konsument. Dass dort, wie soll ich das formulieren? Ich kann es nicht so richtig schön formulieren, dass dort etwas ins Fließen gerät, was im Grunde eigentlich wieder den Kapitalismus, wieder diese Marktwirtschaft ist. Ich weiß nicht, ob du damit dich zufrieden geben kannst.
Also wir bleiben dran, weil das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Mir gefiel das, wie du letzten Endes tatsächlich auch die Ambivalenz und die Offenheit der Turing-Maschine irgendwie dargelegt hast. Und ich fand, du hast es schon auch benannt. Also es als programmierbares Medium bedient es und unterläuft es zugleich so vorhandene Konfiguration, vorhandene Dispositive, ob es der Kriegsapparat ist oder ob es der kapitalistische Kreislauf ist. Also du hast Open Source genannt, das andere wäre überhaupt diese ganze Kultur von Softwarebörsen und Free und das Verschenken und das Knacken und zur Verfügung stellen. Und im Grunde genommen die gesamte Hackerkultur, also das, was da mit Space War 1960 passiert ist, also wo diese Maschine, die aus dem Kriegsapparat heraus entstanden ist, zum Singen, zum Tanzen gebracht wird, zum Spielapparat wird, kulturalisiert wird, da passiert irgendetwas. Da würde ich von einem ludischen Mehrwert sprechen. Also tatsächlich so ein Überschuss, womöglich mit den Begriffen von Deleuze und Guattari arbeiten kann, um von einer Deterritorialisierung zu sprechen, die dann natürlich wieder reterritorialisiert wird, die natürlich wieder ausgeschlachtet wird. Aber das passiert ja fortwährend in der digitalen Kultur. Und dabei entsteht ein Mehrwert an Code. Und das ist sozusagen nicht planmäßig. Also es gibt nicht sozusagen den strategischen Masterplan, wie das alles sich zu entwickeln hat, sondern es ist offen und es ist unvorhersehbar. Und das ist ja dann auch das Spannende. Und es ist immer schwierig, wenn man anfängt, das zu untersuchen, da die Balance zu halten. So viel dazu, einfach zu dieser Diskussion, die sicherlich noch weitergehen wird. Mich würde jetzt nochmal Kernel Panic interessieren. Könntest du kurz darlegen, wie das Spiel funktioniert? Weil ich habe das noch nicht ganz verstanden. Also wie greife ich da programmierend ein? Ist es so wie sich ein anderes Echtzeitstrategiespiel? Oder du hast gesagt, dass man sich viel eher zurücklehnt. Also kann man diese Einheiten, die man produziert, kann man ihnen auch dann tatsächlich mehr Befehlen zuteilen als geh dorthin oder greife das an oder kann man da Ketten machen?
Autonomität, man kann ihnen dann sagen, fire at will, man kann gleich 50, 60, 70 Einheiten mit der Maus markieren, draufklicken, attack oder fire at will und dann legen die einfach los und laufen los und versuchen auf die und schießen dann auf die Viren und auf die Trojaner, die dort rumlaufen. Und der andere hat dann man gibt seinen Konstruktionseinheiten den Befehl, welche Einheiten sie produzieren sollen, die werden dann immer nach wie vor immer, die werden immer weiter rausgeschleust und diesen entstandenen Einheiten, die man dann en bloc markieren kann, gibt man den Befehl, mal loszulegen. Mhm. Sodass man tatsächlich so ein bisschen wie so ein Pop-Art-Video-Gemäldebild halt sich so ein kleines, ich weiß nicht, wie es so eine Art Visuals entstehen dabei im Grunde. Mhm. Das finde ich auch sehr gut im Video. Dass es eigentlich gar nicht so darum geht, sehr darum geht, ausgefeilte Strategien sich auszudenken, sondern einfach ein schönes Bild hinzubekommen, ein Programmieren in Bildern.
Das heißt, man kann ihnen einen Befehl geben, dass sie gleich befolgen, nachdem sie produziert werden. Genau. Und kann man Befehl auch verketten? Also hintereinander weg mehrere Befehle erteilen?
Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht ausprobiert.
Okay.
Und vielleicht auch nochmal zu dieser Frage nach der Ideologie zurück. Es ist auch gerade so schön, weil du hast mich darauf gebracht, wenn Deleuze versucht, Foucaults Dispositiv zu erklären, dann ist mir gerade diese Subjektivierungslinie ganz wichtig, dass dieser Dispositiv da, wo sich eine bestimmte Ideologie, bestimmte gesellschaftliche Vorstellung niederschlagen in Architekturen, in Apparaten, in Technologien, dass die auch gerade wiederum eine Möglichkeit bilden, dass man daraus wieder etwas Neues oder etwas, also Dispositive sind nicht statisch, die entwickeln sich weiter. Und dass gerade auch wieder so eine Offenheit daraus entsteht, aus diesen doch eher, wie soll ich das formulieren, restriktiven Technologien.
Darf ich dazu noch kurz was sagen? Man könnte natürlich, wenn ich mal Avocados Diaboli spiele, ich bin der Meinung absolut nicht, ich sage es mal normal, Dieter Mersch ist so ein Vertreter, das ist also ein schwer abzuweisendes Argument, dass im Kern der Digitalisierung einfach das Dispositiv der Entscheidbarkeit liegt, was nicht auszuhebeln ist. Also ganz flapsig gesagt, digitale Medien stehen dem Leben dem Analogen deswegen entgegen, weil sie unter der Ägide der Entscheidbarkeit funktionieren. Und das ist ihr, darum funktionieren sie, darum sind sie, was sie sind. Das digitale Medium ist definiert durch das Entscheidbarkeitskriterium, was keine Kontinuierlichkeit zwischen 0 und 1 zulässt. Das ist ein ganz grundsätzliches technisches Dispositiv, was man irgendwie dann nicht rauskriegt. Wenn ich jetzt mal Dieter Mersch schauspielere, würde ich dann natürlich fragen, wo kann da überhaupt irgendwie eine Art von Subversion oder Gegenarbeiten laufen innerhalb des Mediums? Das kann ja nur von außen kommen im Prinzip.
Also ich finde diesen Begriff der universellen Maschine ganz spannend. Und dann auch nochmal vielleicht ganz kurz zur Abschwäche von Kittler, wenn er halt versucht, den Computer als eine Militärtechnologie zu analysieren und dann auch klar zeigen kann, wo im Krieg dann daran geforscht wurde und es auch vor allem darum ging, den Computer zielgerichtet vorzuentwickeln, damit man dann ballistische Rechnung anstellen konnte, dann lässt er halt diesen einen Schritt aus, mit dem sich Kittler aber noch wesentlich, also mit dem sich natürlich brillant auskennt, ist halt diese Turing-Maschine. Und die Turing-Maschine war ja der Versuch, auf ein mathematisches Problem zu antworten. Ja. Das Entscheidungsproblem, aber das Entscheidungsproblem, da geht es nicht um diesen Märchen, denn um diese Entscheidbarkeit, sondern im Entscheidungsproblem geht es darum, kann man für sämtliche Algorithmen im Vorhinein festlegen, ob sie aufgehen, ob sie funktionieren, ob sie irgendwann endlich, also diese Maschinen irgendwann zum Stehen kommen. Und das hatte dann Turing versucht mit seiner Dissertation, war eine Dissertation, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie zu beantworten, diese Frage. Er hat gesagt, nein, man kann nicht für Algorithmen, für alle möglichen Rechnungen, Algorithmen im Vorhinein entscheiden, ob sie eben zum Stehen kommen. Mhm. Und diese universelle Maschine ist halt nur so als Abfallprodukt dabei herausgekommen. Und das ist mir viel wichtiger, der Begriff der universellen Maschine, die eben erst ermöglicht, alle anderen Maschinen zu machen. Mhm. Das halte ich für ein viel wichtigeres Konzept als das der Entscheidbarkeit.
Okay, sehr gut. Also jetzt mische ich mich da doch mal ein und muss mal ein bisschen meine Melancholie verteidigen. doch nicht so einfach nehmen lassen möchte. Also ich zäume es mal andersrum auf. Also ich glaube halt, dass diese Diskussion über Modding, Machinima, Hacking, Scripting, weiß der Herr was, ist eine super Diskussion, ja, weil sie sozusagen eine operationale Ebene hat. Ja, also jetzt irgendwie zu sagen, mit Machinima kann man sehr schön zeigen, dass Computerspiele kein komplett blödsinniges Unterfangen ist, sondern es ist produktive Tätigkeit. Ja? Auf der Ebene sind wir, glaube ich, alle in diesem Raum sofort d'accord. Meine Frage ist halt tatsächlich die der Widerständigkeit, nicht auf sozusagen so einer schlichten Ebene von Aktivität oder sowas, sondern tatsächlich auf einer diskurstheoretischen Ebene. Und ich glaube halt schon, und da bekenne ich mich eben auch sozusagen als Foucaultianer, dass ich eben schon davon ausgehe, dass jede Äußerungsform diskursiv organisiert ist und damit eben dieses Verdikt des Ideologischen, noch nicht mal des Ideologischen, sondern des Unhintergehbaren einfach gegeben ist. Ja, also sozusagen, ich würde das Fass der Melancholie genau auf dieser Ebene aufmachen wollen und auf keiner Ebene drunter. Ja, weil drunter kann man ganz anders drüber diskutieren. Aber auf dieser Ebene scheint mir diese Melancholie eben eine, die ich zum Beispiel auch bei Desertot verspüre. Ja, also das ist sozusagen mein großer Bruder im Geiste. Ja, dieser also wenn man, ich finde, wenn man Desertot liest, also auch nicht nur Kunst des Handelns, sondern dieses ganze Hydrognosie-Zeug und sowas, es ist ein permanentes Anrennen gegen Foucault mit dem Gedanken, aber man muss doch dahinter kommen. Es muss doch etwas geben. Ja? Ja. Und sich gleichzeitig einzugestehen, er hat schon recht. Man kommt nicht dahinter. Ja, also sozusagen dieses Bild von Strategie und Taktik. Ja, zu sagen, also die Strategie ist omnipräsent, die hat alles. Die ist dominant und die durchfließt alles. Und das Einzige, was ich habe, ist die Taktik, dieses ortlose Hineingleiten, wieder rausgehen, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen. Aber ne, ich habe wenigstens eine Handlungsform, eine Vollzugsform, die mich als Subjekt konstitutiv sein lässt. Hätte ich diese Vollzugsform nicht, würde ich mich... Also sozusagen in der Macht verlieren. Und ich glaube, also genau so würde ich jede Form von Dissidenz mit Spielen, mit Medien beschreiben. Es sind immer Taktiken. Ja, also irgendwie Machinima genauso sehr wie irgendwelche Mods oder so, sind genau solche Taktiken. Sie sind aber eben in the long run genau nicht etwas, das Diskurse umdrehen kann, aushebeln kann oder gar hinter sie gehen kann. Ja? Das heißt nicht, dass ich mich sozusagen so weit verkürzen lassen möchte, zu sagen, wer moddet, bereitet sich doch eigentlich nur auf seinen Job in der Industrie vor. Ja? Also heute Modder, morgen irgendwie im Prenzlauer Berg um 4 Uhr morgens noch in irgendeiner Butze hocken. Ne? Also so komplett neoliberal. Das ist alles manchmal auch ein gutes Argument, aber es ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Ja? Mir geht es sozusagen mit diesem Ideologiebegriff schon wirklich einfach um diese politische, philosophische Ebene von Bedeutungsproduktion in Gesellschaften. Und ich glaube, dass eben dieser Vorstoß, der eigentlich politisch eben sehr sinnvoll ist, sowas wie all diese alternativen Praktiken sofort auf die Ebene zu heben, genauso falsch ist wie sozusagen in der Apparatusdebatte dieser Gedanke mit diesem marxistischen Ideologiebegriff und dem bürgerlichen Kino und der Dreidimensionalität, dann zu sagen, ja, ist doch super, dann brauche ich nur Motten auf den Film kleben und das durch den Projektor jagen und dann bin ich anti-ideologisch, ja, weil ich die Zentralperspektive aufgelöst habe. Das ist irgendwie so Kindergarten-Marxismus. Ne? Also für, ne? Also auch bitte nichts gegen Mothlights, toller Film. Florian zuckt schon wieder, ich sehe es doch bis hierhin. Aber ne, also sozusagen auf der Ebene der Apparatusdebatte ist, glaube ich, auch nichts geworden.
Ich nehme den Melancholie-Begriff ja sehr ernst. Das melancholisch wird man ja, wenn man sich von einem geliebten Objekt verabschieden muss. Deswegen haben wir ja noch so viele Game Over, haben wir aber Freud gelernt. Ja. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin in Frankfurt während meines Studiums und die hat dann von Hartmut Winkler dieses Apparatusbuch gelesen. Wie heißt das nochmal? Der filmische Raum der Zuschauer. Und sie ist halt eine ganz große Kinogängerin, das ist für sie ihr Ein und Alles gewesen. Sie liest das Buch, kommt dann irgendwie in mein Zimmer rüber und sagt, ich kann nicht mehr ins Kino gehen. Das ist halt diese Ideologiemaschine drin. Und das ist auch daraus resultiert eben diese Melancholie. Und dieser Mitbewohner, die arbeitet schon die ganze Zeit, die ganzen Jahre daran, irgendwie, wie kann ich das Kino retten gegen Gewalt, diesem ideologischen Apparat. Und das ist ja auch genau, was du gerade versucht hast, oder was du gerade geschildert hast mit DZO. Da geht es auch darum, wir wissen, dass diese Maschine Ideologie produziert. Wie kann ich irgendwie meine Liebe dazu retten? Das ist, was halt ich Rückmann immer die ganze Zeit predigt, dass es um die Liebe zum Kino geht. Und dann nochmal zurück zu dem Lösbegriff, dass irgendwie diese Dispositive, die Ideologien, dass diese Diskurse, dass die nicht, dass man die nicht so statisch denken sollte, dass die sich in so einem Wandel befinden. Und es gibt halt natürlich, mit Adorno formuliert, gibt es dann nochmal so ein Verdikt über die Utopie, das Bilderverbot. Wir können die Utopie nicht ausmalen. Ich gebe dir vollkommen recht, die Modder und Open Source und so, das ist alles keine Utopie, natürlich. Das finde ich dann auch mal sehr naiv bei diesem Düsseldorfer Ökonux-Projekt, die sich dann irgendwie die Marx gelesen haben und sagen, man könnte jetzt auf Basis von Open Source und Open Hardware und Open Technology könnten wir irgendwie was ganz anderes als den Kapitalismus machen. Was ich eher meine, sind halt eher tatsächlich mit diesem DZO und diesen ganzen, ich nenne es ja nicht Strategien, aber diesen ganzen dynamischen, dieser Kultur des Modifizierens, die, wie gesagt, Utopieverbot, Bilderverbot, die aber zu so etwas anderem geführt haben. Oder vielleicht auch nochmal ganz kurz anders aufgezogen, es gibt bei Siegfried Zielinski in diesem Audiovisionenbuch gibt es diese These, frühe Kino, die vielen Apparate, die vielen Erfindungen, der Fernseher ist auch schon irgendwie miterfunden worden gleichzeitig. Das war so eine offene dispositive Struktur, die später dann von der Kulturindustrie okkupiert wurde. Kino ist dann erst durch die Kulturindustrie böse geworden, ist dann erst zu diesem kapitalistischen Verwertungskontext und Propaganda-Instrument geworden und beschreibt in diesem Audiovisionenbuch auch schon irgendwie mit Video und anderen Sachen, die auch noch mit hinein, so diese Phase, dass wir so ein offenes Dispositiv hineinsteuern. Und ich glaube, dass dieser Computer im Unterschied zu Fernsehen, Kino, aber auch anderen medialen Apparaten schon eine gewisse Offenheit hat, genau diese Modifikation. Ludischer Mehrwert, der daraus entsteht, der, glaube ich, bei anderen Apparaten nicht ist. Das heißt, es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht das Reich der Freiheit, aber es hat nochmal eine andere Offenheit.
Ich glaube, es ist aber, in der Tat läuft es auf eine ganz einfache Frage raus, wie man bestimmte Situationen anschaut und sie vielleicht sogar erlebt. Ja? Ich habe versucht, weil ich ja sozusagen getriggert war durch die Titelkerne Panik, ich habe es mir auch besorgt und ich habe angefangen zu zocken und ich bin halt genau nicht in eine Situation gekommen, mich zurücklehnen zu können, weil ich sehr hektisch immer versucht habe, noch irgendwie hinterher zu wuchten. Was mir jetzt aber sozusagen bei dieser Diskussion eingefallen ist, sind solche Tower-Defense-Spiele. Ja? Ralf Adelmann hatte da irgendwann nochmal eins vorgestellt. Und je weiter man zurückgeht, hat man da ja genau diese Struktur. Ja? Man hat eine leere Karte, man baut dann irgendwie so 30 Towers auf und dann klickt man auf Wave los und dann lehnt man sich zurück und guckt, ob sozusagen genügend Türme aufgebaut sind, die die anrennenden Feinde zersmashen. Und kann auch gar nicht mehr eingreifen. Und jetzt ist halt die Frage, wie beschreibe ich genau so eine Situation? Beschreibe ich das, und das wäre im Ralf Adelmanns Perspektive zu sagen, das ist eigentlich eine Datenbankabfrage. Ne? Also ich schaue eigentlich nur eine Excel-Tabelle beim Exekutieren zu, habe ich sie gut ausgefüllt oder nicht. Sehr so ein dystopischer Begriff. Oder sage ich halt, wie du jetzt vorgeschlagen hast, ich habe programmiert. Ja? Also ich habe sozusagen versucht, mich in irgendeiner Form mit einer gegebenen Matrix auseinanderzusetzen und Objekte sozusagen selber aufzuladen, indem ich gesagt habe, dieser Tower dahin und sozusagen den Reiz ja auch dann daraus erlebe, zu sagen, ich habe gut programmiert oder jetzt programmiere ich noch experimenteller, indem ich die Abstände vergrößere oder verkleinere oder sonst irgendwas. Ich glaube aber, dass wir letztlich wieder sozusagen bei einer sehr klaren Ebene der Konzeptualisierung sind. Also wie ich für mich selbst das konzeptualisiere oder wie vielleicht dann auch wieder im Zwischenspiel mit dem Medium solche Konzeptualisierungen ausfallen. Also wir sind da, glaube ich, wir sprechen von zwei Seiten der gleichen Medaille oder von zwei Medaillen, die den gleichen auszeichnen oder so. Das ist die Metapher des Glücks. Egal. Wollte ich nur hinterherwerfen.
Vielleicht nur als Fußnote. Ja. Dass nicht ganz zufällig ist, dass ich dieses Screenshot von Global Groove darin hatte. Es gibt von Wolf Herzog gerade ein schönes Zitat, wo er sagt, das Ideal von Nacho Peck wäre der Videosynthesizer ein Größe einer Fernbedienung zum täglichen Manipulation des Fernsehprogramms. Mhm. Dass man einfach dann da sitzt und da, dann wird, sobald man die Westerwelle oder Velox sieht, halt irgendwie daran dreht, dann macht es so rup, und das eben tatsächlich eben auch nicht so eine Suche wird. Ja. Also, auch nicht auf so eine vollkommene Subversion hinausläuft, aber so was Spielerisches, was das so ein bisschen dann vielleicht die Melancholie übertüncht.
Ja. Sehr Joscha ist der nächste auf der Liste. Dann Stefan und dann Martin.
Ja, also erstmal vielen Dank für diesen Vortrag und diese vielen verschiedenen Aspekte. Das hast du, glaube ich, wirklich bei mehreren Sachen so den genüsslich auf den Finger in die Wunde gelegt und darin rumgebohrt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt dann den Bogen deiner Argumentation wirklich verstanden habe, weil ich auch dann auf manche Sachen immer so begeistert angesprungen bin, wie zum Beispiel diesen Anklicksklaven, finde ich irgendwie ein sehr schönes Wort für diese Kritik auch immer, die dann an solchen sozusagen Schließungen des Dispositivs Computers formuliert wird, dass er eben nur noch einen Konsumkanal wird, sozusagen kein Medium mehr, was man auch nutzen kann, anders als für Konsum. Und dann habe ich mich aber am Ende doch gefragt, und das wäre sozusagen meine Frage, zielt deine Argumentation dann vielleicht genau darauf, diese sagen, Dichotomie zwischen Anklicksklave hier und Programmierer und Hacker dort sozusagen aufzubrechen, wenn du sagst, dass das sozusagen ins Fließen gerät. Dass wir sagen, wir programmieren natürlich nicht, wenn wir Strategiespiele spielen, aber wir sind vielleicht sozusagen näher am Programmieren als jetzt zum Beispiel beim Ego-Shooter. Und das ist dann ein Kennzeichen dieser Strategiespiele, dass sie da sozusagen diesen Anschluss haben zu diesem, was du meinst, dass sie sozusagen so viele Regeln haben. Da dachte ich, was ist das denn? Und wenn alle Computerspiele haben total viele Regeln, manche sind vielleicht einfacher zu verstehen und andere sind halt schwieriger oder so. Aber der Punkt schien zu sein, dass der Regelbegriff, der in diesen Strategiespielen uns auch entgegentritt, mehr vielleicht zu tun hat eben mit dieser Objektprogrammierung und sowas.
Ja.
Also wäre meine Frage, war deine Argumentation so gedacht, dann erst den Anklicksklaven aufzurufen und ihn dann sozusagen aber als ein falsches Bild auch wieder darzustellen, weil die Sachen mehr entschließend sind und wir weder Anklicksklaven noch Programmierer sind, wenn wir jetzt sowas wie Kernel Panic oder eine andere Strategie.
Und da hast du es ganz wunderbar zusammengefasst. Es gibt eben diese Vorstellung dieser Computerliteralisierung und dass man halt programmieren können muss, damit man noch etwas machen kann. Und da würde ich dann eher sogar in Richtung Rolfs, also in Rolfs Richtung mehr neigen, sagen, sobald man dann anfängt zu programmieren, ist man ganz schnell in diesen Algorithmenstrukturen drin und in diesem, wie Programmiersprachen funktionieren, wie dieser Computer funktioniert, da muss man sich an noch mehr Regeln halten, läuft einfach nicht. ist eigentlich noch mehr in diesen Fesseln drin, könnte ich fast sagen. Auch wenn man darüber wie die Möglichkeit hat, diese Maschine maschinengerecht zu nutzen und halt Software zu schreiben, aber im Grunde ist man da schon auch in so einem Gefängnis drin. Und so ein bisschen ist die Idee, dass man auf dieser Gedanke von Alan Kay, Doing with Images, dass man in solchen Bildern handelt und da vielleicht mehr Potenzial, mehr Spielraum, mehr Möglichkeiten hat. Das ist so ein bisschen angedacht, aber das weiß ich halt dummerweise, dass es nicht stimmt. Man kann darüber über das Handeln in Bildern nicht wirklich programmieren. Aber vielleicht, und deswegen versuche ich es halt so ein bisschen, war so diese Vorstellung, diese Idee, dass daraus entsteht aber so ein Überschuss, der einen wieder dazu führt, vielleicht doch, obwohl nein, ich nehme es wieder zurück. Ich sollte nicht einfach so schnell von diesen Gedanken lassen, wenn ich jetzt gerade an Sauerbraten denke, an diesen Korb-Edit-Modus, dass man dort eben diesen Editor tatsächlich auf einer sehr intuitiven Art und Weise programmieren kann, nämlich Maps programmieren kann, Räume programmieren kann, dass man von dort aus auch einen Weg findet, wenn man tatsächlich dann auch solche, dann Applikationen dabei herausspringen. Mhm. Es gibt halt nur nicht solche Programmiersprachen. Es gibt halt dieses Projekt Logo, Smalltalk, Squeak gibt es inzwischen auch noch davon. Es gibt solche Programmiersprachen, ich weiß nicht, ob die wirklich so heißt, Lego, dass man da arbeitet meine Frau mit praktisch bildbaren Kindern. Da kann man dann ganz wunderbar flussdiagrammartig so kleine Module zusammenpacken und dann bewegt sich dieser Lego-Roboter. Mhm. Und dass ich mir immer so die Vorstellung habe, man müsste irgendwie auch eine Möglichkeit, oder es gibt die Möglichkeit, aber das wird vielleicht einfach noch eine Zeit lang dauern, dass man doch relativ einfach intuitiv über so eine Form von Handeln programmieren können muss. Mhm. Was ich eben gerade gesagt habe, es ist natürlich nicht stimmt, ist derzeit stimmt es nicht, aber im Grunde halte ich es für eine ganz spannende Idee.
Nur eine Klammerbemerkung, das ist natürlich jetzt aber auch was, wo sagen Winkler wieder sagen würde,
Wunschkonstellation.
Ja? Also was viel spannender, warum wir daran glauben, irgendwie diese Steckmodulprogrammierung irgendwann hinzukriegen, die wird es wahrscheinlich gar nie geben. Viel spannender, warum wir das wollen, als warum es das noch nicht gibt. Ja? Weil ich glaube schon, dass da natürlich genau dieser Freiheitswille wieder drin liegt.
So, ich meine, das ist... Deswegen mag ich ja Flüsse auch so gerne. Das ist ja die Zeit. Und der hat immer noch ein ganz fantastisches rhetorisches Talent, dass er immer alles durch die Gedanken so rumdrehen kann, dass man am Ende eben alles abnimmt. Egal, was er dir zuschieben möchte, denke ich, okay, hat er recht irgendwie.
Klar. Aber du warst auf die nächste Stelle.
Genau, ich habe eine kleine Ergänzung zu dem, was Marx vorhin schilderte, mit der Frage, ob Mods sozusagen nicht zu harmlos sind, um kritisch zu werden. Mhm. Da finde ich den Vergleich mit Open Source, also praktisch gesehen, relativ schwierig, weil tatsächlich manchmal, gerade bei diesen digitalen Medien, das entscheidet ja nicht der Moment der Produktion, sondern der Distribution. Und gerade bei Mods ist es relativ stark so, dass ich im Grunde ja der Hersteller mir mit Label-Editoren und ähnlichem ja sogar nahelegt, sie zu produzieren. Ich dann ja diese Sachen nicht geschaffen habe, jetzt allerdings sehr eingeschränkt bin und sie zum Beispiel anders als Open Source Software in fast allen Fällen halt überhaupt nicht zum Beispiel kommerzialisieren darf. Also ich kann diese Mods herstellen und sozusagen nicht verteilen, derjenige, der davon profitiert, ist letztlich aber eben tatsächlich der Hersteller, der dadurch einfach sozusagen die Produktlebenszeit verlängert. Und das wäre einfach sozusagen für mich jetzt ein Unterschied zu Open Source, wo tatsächlich ja der Programmierer als Autor in irgendeiner
Form. Ich weiß. Und kann dann auch immer nur Reklame machen, Werbung betreiben, falls solche die entsprechenden Lizenzen, die es halt ermöglichen, dass die Sachen immer weiter distribuiert, kopiert und weiterverändert werden können. Und auch nochmal Werbung dafür machen, es gibt Open Source Engines wie Spring oder Cube, Sauerbraten, die einem halt ermöglichen, auf Basis dieser Engines alle möglichen Spiele zu machen, ohne dass die halt an dieser Firma gehören. Da steht keine Firmen dahinter. Ich möchte aber auch diese Dialektik zwischen der guten freien Open Source und freien Softwarewelt und diesen bösen kapitalistischen Firmen auch so ein bisschen auflösen, aber da ist das auch noch so ein bisschen so ein Projekt, das, ich weiß nicht, da vielleicht auch was ins Fließen gerät. Also ich weiß, dass die böse ist.
Microsoft ist übrigens seit Ende des Jahres drittgrößter Linux-Anbieter der Welt.
Ja, ich weiß, weil die ganzen Kooperationen mit Nobel geschlossen haben, durch den Verzehrcoupons gewissermaßen. Genau. Und weil Nobel hat eben mit dem SUSE da irgendwie noch relativ guten Geschäft sind, wo ich gar nicht weiß, warum. Ist aber auch egal. Ich weiß, dass Google halt problematisch ist, dass Google halt eine Riesenfirma ist. Gleichzeitig finde ich es aber an Google ganz spannend, dass er diese Open-Source-Software mit fördern und auch in Kauf nehmen, dass diese Software, diese Algorithmen, diese Programme, die entwickelt werden, die wirklich viel wert sind, die richtig teuer sein könnten, wenn man sie vermarkten würde, wie bei Microsoft, dass wir halt in Kauf nehmen, dass es unter eine Open-Source-Lizenz, freie Software-Lizenz gestellt wird, dass es dann doch jeder damit arbeiten kann. So, dass diese ganzen Firmen, die bösen Firmen, die in dem Kontext der freien Software mit einsteigen, zumindest diesen Kosmos an freier Software mit fördern. So, dass ich auch mich da so ein bisschen frage, kann man das einfach so gegenüberstellen? Und dann gibt es halt natürlich immer auch noch Firmen, die versuchen das zu sagen, also die sagen, alle Entwicklungen, die gehören dann irgendwie uns. Aber das machen nicht mehr alle.
Marc. Zwei Punkte. Zum einen würde ich gerne auf etwas zurückkommen, was Markus vorhin gesagt hat, mit dem Verweis auf Dieter Mersch und der Entscheidbarkeit, die sozusagen im Digitalen so drin ist und man es nicht rauskriegt als Eigenschaft des Mediums. Das ist richtig einerseits, aber andererseits gibt es ja weitere Eigenschaften des Mediums, zum Beispiel die Hybridität des Digitalen, also die Tatsache, dass man das mit einem anderen koppeln kann, wenn man nur die geeignete Schnittstelle programmiert. Das ist so eine Aussage von Donna Haraway. Und ab dem Moment, wo man die triviale Maschine, also die Turing-Maschine, halt den Förster-Begriff zu benutzen, mit einer nicht-trivialen Maschine koppelt, dann passiert irgendetwas so, also da trifft sozusagen die Logik des 0 und 1 auf dieses Analoge und auf dieses Zufällige und Kontingente und da passiert irgendetwas, was tatsächlich auch den Raum des Digitalen verlässt und tatsächlich auch einen Mehrwert darstellt. Deswegen, also gut, es ist jetzt ein
bisschen müßig. Meine,
es ist müßig, sozusagen mit Mersch über dich zu diskutieren.
Aber ich sag's ihm weiter.
Ja, ich sag's ihm auch gern selber. Aber es fiel mir nur dazu ein. Und das andere, ich würde gern auf die objektorientierte Programmierung zurückkommen, weil ich fand die These erstmal einleuchtend, dass man da in die Nähe kommt beim Strategiespielen. Also ich kenne mich viel zu wenig damit aus, um zu sagen, ob es das tatsächlich ist. Du hast uns jetzt gesagt, es ist das nicht wirklich. Man könnte vielleicht eine vorsichtige oder abgeschwächte Formulierung treffen, dass man Programmieren spielt. Also ne, Playing, Programming, während man sowas spielt. Also man kommt da auf jeden Fall am nahesten heran von allen Computerspielgenres. Und es hat etwas tatsächlich von so ein rudimentäres Programmieren von Abläufen. Ich fragte auch nach dem Queuing, weil das ist mir bei meiner Recherche zu StarCraft aufgefallen. Das wusste ich vor 10 Jahren nicht, als ich das gespielt habe. Aber man kann tatsächlich mehrere Befehle hintereinander einer einzelnen Einheit geben, sodass er tatsächlich entlang eines kleinen Algorithmus mehrere Aufgaben hintereinander löst. Und es wäre ohne weiteres denkbar, ein komplexeres Spiel zu entwickeln, wo man tatsächlich auch so ganz einfache Programmierprozesse gestaltet, wenn das eintrifft, tu das oder so. Das ist ja auch das, was der Editor macht. Da hinterlegst du ja auch Triggers und so. Also von daher, ich finde es gar nicht so abwegig. Und ich finde auch die Vorstellung einer Steckmodulprogrammierung auch gar nicht abwegig. Ich glaube, es gibt auch so, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin sogar der Meinung, dass Microsoft mit seiner Spielprogrammierumgebung, das es jetzt vorletztes Jahr auf den Markt gebracht hat, sowas in der Art auch anbietet. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Aber es wäre ohne weiteres denkbar, sowas zu entwickeln. Man würde halt auf der Ebene nie die Ebene der Steckmodule halt verlassen. Man würde nicht auf diese Ebene des Assemblers runterkommen oder auf die 0 und 1, aber man könnte auf dieser Ebene tatsächlich programmieren. Und von daher, ich wollte die These einfach nur nochmal.
Dann nehmen wir noch die Frage nach dem Interpreter und natürlich noch den Begriff der Turing-Vollständigkeit, den auch der Florian Kramer in seinem Zitat hineingebracht hat. Und es gibt was Schönes, vielleicht kennst du schon esoterische Programmiersprachen. Es ist so ein Spaß von Entwicklern und Entwicklerinnen natürlich, dass man versucht, es gibt zum Beispiel eine Programmiersprache, die heißt Brainfuck. Die besteht nur aus 7 Zeichen. Das ist die eckige Klammer, eine runde Klammer, eine geschweifte Klammer, Punkt, Komma und Leerzeichen. Und darum kann man jede erdenkliche Software schreiben, weil sie nach einem Beweis, das ist ja dann auch diese Idee dahinter, Turing vollständig ist. Man kann über diese 7 Konstrukte, über die 7 Zeichen jedes Programm schreiben. Damit funktioniert der Computer. Dann gibt es eine andere esoterische Programmiersprache, die heißt die Shakespeare Programming Language. Das hört sich an wie so ein Shakespeare-Stück. Da kommt irgendwie, da gibt es halt eine bestimmte Akte, da gibt es dann bestimmte Aktoren, da gibt es dann irgendwie Romeo, kommt der rein und dann gibt er so eine Beschimpfung von sich. Du bist der hässlichste, stinkendste, faulste Mensch der ganzen Welt. Und über diese negativen Adjektive, wie halt diese Beschimpfung, kann man den Zähler um 1 zurücksetzen. Das ist die Hälfte. Und wenn man halt jemand lobt, du bist die schönste, klügste und erfolgreichste Frau, die es auf der ganzen Welt gibt, dann setzt man den Zähler um 1 hoch und dadurch kann man auch jede Software schreiben über diese Shakespeare Programming Language. Also, und das hängt einfach dann vom Interpreter ab. Der Interpreter für Brainfuck ist halt sehr, sehr klein, der hatte nur 1,5k. Ich glaube, die Idee für Brainfuck war auch, wie schafft es den kleinsten Compiler oder Interpreter für diese Programmiersprache, wie groß muss der mindestens sein? Und müsste halt für diese Steckmodule hat man dann halt diesen Interpreter und dann kann man natürlich auch auf so einer Bilderebene eine Turing-vollständige Programmiersprache entwickeln. Das habe ich jetzt nicht so gut formuliert, aber darum geht es eigentlich nicht, dass es nicht auf dieser grafischen Oberfläche möglich ist, sondern einfach nur, dass es noch nicht funktioniert und ich nicht weiß, warum nicht. Wo ich dann wieder an Rolf denke, der gerade gesagt hat, das ist eine Wunschstruktur, eine Wunschvorstellung und warum wünschen wir uns das? Vielleicht wird es das nie geben. Weil ich denke, es ist so naheliegend, es ist so schon auch versucht worden und warum es nicht funktioniert, vielleicht hat es irgendeinen informatischen Grund, den ich aber nicht kenne.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen Gedanken, den du auch nochmal erwähnt hast, dass man vielleicht tatsächlich das Genre des Strategiespiels aus dieser Perspektive fassen kann, dass es eben im Vergleich mit anderen Genres die größte Nähe hat zu dieser Form von Programmierung. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, weil auf den sind wir, glaube ich, so bisher in unserem Projekt auch noch nicht gekommen. uns waren andere sozusagen maschinennahe Sachen aufgefallen am Strategiespiel, eben die Affinität zu Datenbanken zum Beispiel oder zu bestimmten sagen, Problemkonstellationen oder diesen Raumfetischismus oder andere Sachen, aber nicht dieses Kennzeichen der, der Strategiespiele. Das, das finde ich wirklich sehr spannend. Mhm. Und was ich, was sozusagen diese Ideologiediskussion angeht, ist es ja bestimmt nicht verkehrt, wenn man trotzdem alles, wenn alles im Bereich des Diskurses ist, Abstufungen vornimmt zwischen näheren und weiteren. Wenn ich jetzt wirklich eine Programmiersprache lerne, bin ich natürlich danach so kompetent, dass ich mich auch mit meiner Fertigkeit verkaufen kann an einen Produzenten. Und das mag für Leute, die Mods machen, vielleicht auch schon zutreffen. Und wir haben auch mal gesagt, wenn man das Strategiespiele, wenn man Strategiespiele spielt, assimiliert man oder adaptiert man sich in gewisser Weise an bestimmte Denkvorgänge und Logiken. Aber der, die Differenz wäre dann ja trotzdem noch, dass wenn ich Programmieren spiele, auf dieser Ebene des Strategiespiels, niemals irgendwas hinten rauskommt. So, also wichtig ist ja auch, was hinten rauskommt und da kommt eben nichts bei raus. Und genau darin besteht dann ja auch irgendwie der Überschuss des Ludischen. Von daher, wenn man da so eine Abstufung vornimmt, kann man dann vielleicht doch auch so ein Stück weit diese Melancholie.
Also okay, wenn du nicht Medialität des Strategiespiels, sondern Melancholie des Strategiespiels, wäre der treffendere Arbeitstitel gewesen. Aber trotzdem, also ich meine, der Gedanke hat Faszinationskraft, das ist auf alle Fälle klar. Ich frage mich nur, ob sozusagen die Spur die richtige ist. Ja? Weil im Grunde genommen, also wenn ich es jetzt wirklich weit runterbreche, geht es ja wieder um sowas wie ein Rationalitätsversprechen. Ich programmiere distinkte Objekte, damit sie komplexe Handlungsketten abarbeiten und mich sozusagen zu einer Wunscherfüllung bringen. Und sei es nur die Wunscherfüllung, da stundenlang zuzugucken, wie sich gegenseitig sozusagen die Schädel einhauen. Was immer sozusagen eigentlich der psychologische Aspekt davon sein mag, warum das schön ist. Aber ich glaube halt nicht, dass das ist. Weil ein Gedanke daran macht mich skeptisch. Ich glaube, dass in bestimmten Situationen ist das toll. Also ne, so diese ganzen repetitiven Spiele, Space Invaders, Tetris, so die Frühspielgeschichte, aber eben auch so die Tower-Defense-Geschichten, triggern irgendwas. Das geht tatsächlich, glaube ich, in die Richtung von Programmierung. Was mich aber skeptisch macht, ist eben diese andere Wunschkonstellation der KI. Also dem Wunsch, dass mein im First-Person-Spiel mein Gegner, der Computer, eben kein Computer ist, sondern nicht intelligent handelt. Ja? Dass es eben nicht vorhersehbar sein soll, wo Kipppunkte sind oder wo sozusagen Aktivierungspunkte überschritten werden, wo ich genau weiß, hier ist ein Balancing von irgendeinem Algorithmus. Wenn ich jetzt hier so und so viele Ressourcen aufhäufe, wird der Gegner kommen oder so. Ja? Das ist ja genau das, was im avancierten Spiel nervt. Mhm. Und das Versprechen der KI ist ja, ne, der Computer wird überhaupt nicht mehr berechenbar sein. Das kann ganz irre. Wir wissen alle, dass es totaler Humbug ist. Ja? Aber es ist ein Versprechen. Ja? Und diesem Versprechen würde ich ja ein Gegenversprechen ableiten wollen, nämlich dass, wenn mein Computergegner endlich intelligent genug wird, nicht mehr berechenbar zu sein, könnte ich auch endlich richtig spielen. Ja, also vielleicht ist das... Okay, nochmal. Im Moment spiele ich sozusagen auf in der Beta-Version. Jetzt gehen die Thesen steil. Ja?
Okay.
Im Moment spiele ich das in Beta-Version. Ich habe mich damit arrangiert, dass der Computer im Spiel erkennbar ist, in seinen Algorithmen, in seiner Regelhaftigkeit, in seiner Programmierung. KI bringt mich dahin, dass meine Wunschkonstellation in das Spiel eigentlich ist, dass genau diese Programmierung unsichtbar wird, dass sozusagen der Computergegner menschlich agiert, unberechenbar,
Magic.
Irrational.
Magic.
Ja, Magic Circle. Und dann wäre eben dieses Programmieren genau das, was ich dann nicht mehr will, sondern will ich auch menschlich sein. Vielleicht genau, also sozusagen gegen Irrationalitäten entwickelt. Aber okay, also nee, schalt mal das Ding da ab.
Nee, aber ich will.
Ich finde das eine schöne These. Nur eins kommt, es ist ja im Prinzip der Traum nach der. Also eine gute KI macht die Illusion of Ambiguity. Ne? Also die perfekte Illusion der Ungewissheit. Irgendwann habe ich das Metagame drauf, speziell wenn ich es lange spiele, wenn du StarCraft 10 Jahre spielst, weißt du genau, wie das funktioniert. Da kann ich nichts mehr überraschen. Wenn die KI so weit ist, dass sie unberechenbar in dem von dir beschriebenen Sinne ist, will ich ja im Prinzip, habe ich ja die Sehnsucht, diesen Turing-Test zu gewinnen. Also ich will ja im Prinzip menschliches Gegen. Jemand, der so unberechenbar ist wie ich.
Ja.
Nur, was passiert, wenn das wirklich... Nur, wer mal World of Warcraft spielt oder sich länger auf Counter-Strike-Geschichten rum, was passiert, wenn die Menschen wirklich dabei sind?
Es nervt.
Es nervt nicht nur die unglaubliche Dummheit. es hindert mich an jeder Art von Entfaltung. Mhm. Wo ich eigentlich denke, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, weil die KI so gut ist, verkehrt sich ins genaue Gegenteil. Ja. Hier muss ich ständig die Fehler der anderen, in meiner Perzeption, die anderen denken, ist genau das Gleiche, das ist ja das Perverse. Mhm. In meiner Perzeption muss ich die Fehler der anderen, meine Mittel ausgleichen und bin viel restriktiver als mit einer auch nur halbwegs guten KI. Mhm.
Ja, ich will gerne zwei Schritte zurückgehen, weil du hast gerade einen Genrewechsel vorgenommen und also bei World of Warcraft nervt mich das auch. aber wenn ich bei Strategiespielen ist es anders. Und deswegen meine erste Reaktion auf euch beiden war, warum spielt ihr nicht im Netzwerk? Warum spielt ihr nicht im Battle.net? Mhm. Weil also sobald man gegen andere menschlichen Spieler spielt, ist es ein ganz anderes Spiel, als wenn ich gegen die triviale Maschine spiele. Und das gibt es ja halt auch schon. Also warum zum Teufel sollen wir Maschinen programmieren, damit sie so tun können, als wären es Menschen? Also man kann das ja machen. Also, und das ist ja auch Strategiespiel. Und im Grunde genommen ist das Spiel gegen den Computer nur die Vorbereitung darauf, in diesen Arenen zu bestehen, die dann halt immer mehr von mir abverlangen und auch interessanterweise, wenn man einen Spieler befragt, sozusagen mehr Einsatz erfordern, weil es da anscheinend um mehr geht. Es berührt mich auch anders und auch so die Sticheleien und das sich brüsten und alles. Da kommen ganz viele Emotionen im Spiel, die nicht da sind, wenn ich gegen den Computer spiele. Ne? Ja.
Und ich glaube halt, also wenn ich mich selber dabei befrage, warum ich eigentlich dann doch eher so dieser Singleplayer-Typ bin, ist, weil ich genau Angst davor habe. es ist genau das. Ich möchte bitteschön auf gar keinen Fall, dass mein Gegner intelligent ist oder gar mich beschimpft. Ich hatte mal irgendwann diese Fritz-Schach-Spielcomputer-Version, die diesen Modus hat, dich zu beschimpfen. Was für ein lausiger Zug, du Trottel. Es war eine der deprimierendsten Erfahrungen. Ich verliere immer beim Schach. Aber dabei auch noch beschimpft zu werden von dem Computer war sehr, sehr demütigend. Seitdem weiß ich, warum ich Singleplayer spiele. Aber hier war noch eine Meldung.
Ja, also das ist ja irgendwie auch gerade für die Singleplayer-Leute und verstärkt im Strategiebereich ist ja das Spiel, was macht Spaß. Das mühselig in monatelange, jahrelange Arbeit unsichtbar gemachte sichtbar zu machen. Mhm. So langsam für sich.
Ja.
So, und ähnlich verhält sich es ja auch unter Umständen im Spiel Mensch gegen Mensch, dass man ja irgendwie ein guter Gegner ist, wenn der andere einen unterschätzt, nicht wenn er einen irgendwie überschätzt, dass man halt seine Stärken verbirgt und man so den Gegner für sich komplett sichtbar machen will, seine Schwächen, seine Stärken zu können, um perfekt agieren zu können im Spiel. Und da entsteht ja der Spaß. Mhm. Die Sichtbarmachung des mühselig Unsichtbargemachten. Mhm. Und das ist im Spiel gegen Menschen natürlich eine ganz andere Geschichte jetzt als im Strategiespiel eine komplex ausgearbeitete Kampagne mit den und den Skripten und Triggerpunkten hier und da, die man erst langwierig irgendwie enttarnen muss. Und beim Spiel gegen den Menschen, ja, ist halt die Frage, gegen wen spielt man? Hat man ihn nach 5 Sekunden durchschaut? Oder ist er so irre und so handelt er so irrational, dass man ihn gar nicht durchschauen kann, weil er vollkommen launisch handelt, weil es ein Mensch ist?
Die spannende Frage wäre, weil wir sind jetzt sozusagen etwas diskussionsoffen geworden, aber was passiert eigentlich, wenn ich mir nachher in der Fußball-Weltmeisterschaft zwei Spitzenteams angucke, die gegeneinander spielen, sind die eigentlich auch programmierte Einheiten? Also da kenne ich ja sozusagen jeden Laktatwert, weiß, dass die sozusagen in der strategischen Systematik aufgestellt sind, ja, mit höchstmöglicher Disziplin. Ja, das wäre doch eigentlich auch ein programmiertes Spiel. Ja,
man arbeitet daran. Ja, das ist ja nichts anderes, ja. Moderner Sport.
Eben.
Dass man nämlich genau daran arbeitet, wirklich möglichst alles
ja. Aber mein Bild wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch eine Wunschfantasie, oder?
Ja, also, ja natürlich. Ich glaube auch, es bleibt da immer noch irgendein ominöser Rest, den man nicht in den Griff kriegt.
Ja, deswegen gewinnen wir.
Während der Computer versucht, dorthin zu kommen, irgendwie versucht man von außen eher in den Computer zu kommen.
Jetzt haben wir doch das Rest. Halt, wir haben noch eine Meldung. Ja, vorher jetzt einen freien Diskutieren kommt.
Ich wollte eigentlich nur noch anmerken, dass ich glaube, dass es deshalb auch im Gegensatz zum Strategiespiel bei sowas wie World of Warcraft oder anderen Multiplayer-Spielen eine ganz enorme Beschränkung irgendwann des Selbstprogrammierens gibt. Also mir fällt dabei zum Beispiel ein, dass ich Makros über 200 und Zeichen nicht mehr hinaus programmieren kann, um einfach zu verhindern, dass ein Spieler dahinter sitzt. Ich sag mal, wir trinken jetzt eine Taste drückt und der Charakter läuft nach links, nach rechts, castet das, geht dahin, macht dies, sondern weil ich irgendwo trotzdem wieder den gleichen Gegner haben will. Jeder soll gezwungen sein, quasi vielleicht andere Tasten, aber ungefähr mindestens genauso viele Tasten zu drücken wie ich. Und dass man halt irgendwo versucht, dieses Cast-Sequence von solchen Seiten, was da früher manche reinkopiert haben, irgendwo wieder zu unterbinden, um dann eben genau wieder zwar einen unberechenbaren, aber einen gleichwertigen Gegner zu haben, der auch Knöpfchen drücken muss, wo es nachher dann entscheidend sein kann, irgendwelche Cooldowns auszunutzen, was aber nachher eine motorische Fähigkeit einfach ist. Wohingegen ich das bei so Singleplayer- oder Strategiespielen anders sehen würde. Also ich denke, da ist dieser Wunsch selber zu programmieren und vielleicht wirklich lange Sequenzen selber zu schreiben ganz anders da ist. Oder bei sowas wie Neverwinter Nights, wo ich wirklich komplette Module habe und mich austoben kann und das auch gewollt ist irgendwo.
Wobei ich mich jetzt gerade frage, wie das denn bei World of Warcraft aussehen würde, wenn die Nutzerinnen und Nutzer mehr Möglichkeiten hätten, das Spiel fortzuschreiben. Weil ich jetzt auch mich mit einem Bekannten von der Weile unterhalten hatte, der dann sagt, also die sind zwischen schon so lange drin, für die ist es gerade richtig langweilig, da passiert eigentlich nichts mehr. Da wartet man im Grunde auf irgendwelche Erweiterungspacks oder auch auf neue Levels. Und die Idee, auch wieder ein bisschen problematisch, aber die Idee bei Second Life ist ja eigentlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben, auf Basis dieser bestehenden Infrastruktur sich so komplett die Welt selbst zusammenzubauen und die eigenen Rollenspiele dort zu implementieren. Und das Spannende an Second Life, bei aller Problematik, ist diese Heterogenität, diese Diversität, dass es da alle möglichen Regionen gibt, wo es dann, wo sich die verschiedensten sozialen Gruppen auch in der Umwelt zurechtbauen können. Das finde ich wieder ganz spannend, dass sowas, Hybrid ist der falsche Begriff, dass sowas auch sowas, im Grunde sowas Offenes ist, ganz viel passiert.
Ja, aber das Faszinierende ist ja, dass bei Second Life das eine ruckelnde, nicht funktionierende, spaßfreie Zone ist. Während in World of Warcraft das Problem ist, nicht das Problem, dass die Developer einen ganz, ganz strikten Griff auf das Spielsystem haben. Und was auf jeden Fall zerstören würde, wäre die User dran zu lassen. Also das, wenn man sich in den Foren umguckt, ich spiele das nur seit 5 Jahren mehr oder weniger obsessiv. Ohne Zeit und deswegen auch ohne Ingame-Erfolg, aber obsessiv. Wenn man da in die Foren reingeht, komischerweise interessiert mich sehr theoretisch dafür. Also ich gucke mir an, was ist irgendwie der beste Character-Build für meinen Charakter, ohne überhaupt das Level zu haben, den überhaupt so aus, aber egal, auf jeden Fall, wenn man dann guckt, was die Leute so an ernsthaften Vorschlägen haben, die User, du weißt genau, da muss man nicht 2 und 2 zusammenzählen können, um zu sehen, dass das Spiel kaputt wäre, wenn auch nur einen von den Vorschlägen umgesetzt wird. Das heißt, es muss Balancing-Problem. Aha. Also es ist klar, dass jeder die eigene Klasse als zu schwach empfindet und die anderen sind viel zu stark. Ja. Und da haben die Leute seitenweise Vorschläge, die, wenn man sich das objektiv angucken würde, die andere Klasse völlig spaßfrei machen. Aber zumindest ist die eigene dann besser. Und das gibt es mehr oder weniger komplex, aber das ist immer so die Tendenz. Es gibt kaum einen vernünftigen Vorschlag, was zeigt, wie stark investiert die Leute sind. Mhm. Aber nicht, was die Ebene des Mediums angeht, sondern was die Ebene der eigenen Triebökonomie gegenüber dem Spiel betrifft. Das hat schon mit dem Spiel an sich nur sekundär zu tun. Blizzard wissen das auch genau. Lass uns mal reden, wir machen eh das und das funktioniert dann aus den Gründen, die wir wollen.
Du wolltest noch mal?
Oder? Also ich wollte nur eine kleine Nachschlag. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel gewesen, auch für so eine Fetischisierung irgendwie des Mediums, wo das halt auch jenseits der Funktionalität und der Logik des Spiels so halt diese Figuren oder diese Klassen und ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten irgendwie libidinös besetzt werden.
Absolut libidinös.
Die Spieler wollen immer gewinnen, ohne zu merken, dass wenn sie immer gewinnen würden, dass es stinklangweilig
wäre. Genau, ganz genau. Sie reden dauernd, dass es keine Challenge mehr gibt. Aber wenn es auch nur einmal eine Challenge gibt, wird sofort geschrien, es ist viel zu schwer, ich kriege ja meine Items nicht.
Aber das ist und, doch der Spaß.
Das ist der Spaß. Das ist auch so ein Spiel mit dem Entwickler und so weiter. Also, naja, faszinierend. Aber World of Warcraft ist inzwischen bei den Hardcore-Leuten eine reine libidinöse Geschichte. Das hat mit dem Spiel nichts mehr zu tun.